Guten Morgen. So, Sarah, jetzt hast du ja die Latte ordentlich hochgelegt. Aber ich glaube tatsächlich, reden wir jetzt heute Morgen über ein, ich nenne es mal Basic-Thema, Grundschule. War ein Insider. Denn ich glaube, wenn wir diesen Zusammenhang zwischen Gott und Demut und wie Gott sich uns eigentlich vorgestellt hat, verstanden hat, dann hat man, glaube ich, schon ziemlich viel kapiert. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich momentan in meiner Bibel lese, Sarah hat es vorgelesen, auch bei Jesaja, Jeremia bin und mich dieses Muster, was dort immer wieder abläuft, sehr beeindruckt und ich glaube auch beeinflusst hat. Und letztendlich reden wir da über eine ganz, ganz schwierige Zeit, die das Volk Israel durchmacht in ihrer Geschichte, wo ja, Krieg herrschte und sie letztendlich dann auch in ein fremdes Land verschleppt wurden, zumindest die allermeisten von ihnen. Ja, und was war der Grund dafür? Das schauen wir uns dann auch noch an. Dabei war Gottes Plan und die Liebe zu seinem Volk so perfekt. Ich muss aber auch sagen, inspiriert hat mich deine Predigt, lieber Peter, von letzter Woche. Und das, was ich heute versuche, euch zu sagen, das passt gut dazu. Ja, also vielleicht ist es sowas wie eine Ergänzung der Predigt von letzter Woche. Und wenn ihr jetzt traurig seid, dass ihr das nicht gehört habt, das ist kein Problem. Ihr könnt zur Technik gehen, einen Stick abgeben und das mitnehmen oder von der Homepage runterladen. Und das kann man tatsächlich auch falsch rumhören. Also das wisst ihr, was ihr heute Nachmittag tun könnt. Wenn ihr ins Schwimmbad geht, vorher runterladen, dann könnt ihr euch das auf die Ohren tun. Ich glaube, das passt wirklich ganz gut zusammen. Und ein wichtiger Aspekt, den ich mir so vom letzten Sonntag auch behalten habe, ist, dass Gott unbedingt wollte, dass der Mensch frei ist und dass er diese Freiheit nutzt, um zu bebauen und zu bewahren. Ich möchte also dort anknüpfen und bevor ich das versuche, möchte ich unseren Herrn nochmal bitten, dass er heute zu uns spricht und uns segnet. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich danken dafür, dass wir jetzt heute Morgen hier sein können. Herr, wir haben uns versammelt, um ja, etwas von dir zu hören und ich bitte dich, dass du sprichst. Herr, dass du die Herzen öffnest und dass du uns segnest. Amen. So, zu Beginn dieser Predigt möchte ich etwas tun, was man sonst eigentlich nicht tut. Der Bezug auf meinen Predigttext, der stellt nämlich einen Aspekt raus, der so wie auch sonst üblich eigentlich im Kontext betrachtet werden sollte. Das will ich heute nicht tun. Ich habe gedacht, ich kündige es an, bevor euch das auffällt. In diesem Kontext stehen ganz, ganz viele wichtige Sachen drin. Ich zeige euch auch gleich noch was, ist aber nicht mein Thema heute. Daher besteht mein Predigttext heute lediglich aus zwei Versen, die aber wie gesagt aus diesem Insgesamtthema nur einen Teilaspekt darstellen. Korrekter gesagt sind es eigentlich nur anderthalb Verse, was die Betrachtungsweise nicht viel besser macht. Genau, da seht ihr schon, die Verse findet ihr in 1. Petrus 5, 5b und 6. Ihr sollt einander demütig dienen, denn Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wenn ihr gleich die nächste Folie seht, dann seht ihr auch die Verse in dem Zusammenhang, in dem das gesagt wurde. In der Neuen Leben-Übersetzung ist er überschrieben mit Ratschläge für die Ältesten der Gemeinde und für die jungen Männer. Wobei sich, glaube ich, auch die älteren Männer und die Frauen angesprochen fühlen dürfen. Der gesamte Text sieht dann so aus. Braucht ihr euch halt nicht drum zu kümmern, sondern nur auf das konzentrieren, was jetzt da gelb dargestellt ist. Denn wenn man das Thema Demut sucht in der Bibel, wird man nicht lange suchen müssen. Ich hätte unglaublich viele Bibelstellen anführen können, wo genau entweder das Wort verwendet wird oder der Zusammenhang genau daraufhin hinausläuft. Also ihr könnt euch auch dann den Text für heute Abend aufheben, nachdem ihr Peters Predigt heute Nachmittag gehört habt. Also der Sonntag ist dann, glaube ich, tatsächlich richtig gut gefüllt für euch. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal anknüpfen an den alttestamentarischen Text, den Sarah eben gelesen hat, und mit dessen Bedeutung die Welt und wir Menschen, wo wir so große Schwierigkeiten mit haben. Die Welt ist sich nicht bewusst oder nicht mehr bewusst, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wer sie geschaffen hat. Das Volk Israel hat ja wirklich unglaublich viel erlebt mit Gott. Und trotzdem reden wir hier über eine Phase des Volkes, wo sie Götzenbilder aus Holz geschnitzt haben, die haben sie aufgestellt und angebetet. Und mehr als einmal in der Bibel findet man Stellen, wo Gott diesen Sachverhalt darstellt und auch wirklich ein bisschen makaber kommentiert, indem er seinem Volk sagt, ihr müsst diese Götter, die er selbst geschnitzt hat, die müsst ihr irgendwie noch am Boden befestigen, damit die nicht umfallen. Und das betet ihr an. Aber da war nicht nur die Anbetung der falschen Götzen, die Israel in die Katastrophe geführt hat. Es war auch ihre Art zu leben ansonsten. Die Israeliten und voran die Könige als Führer ihres Volkes begannen damit, ihre eigenen Kinder zu opfern. Mehr als einmal wird in den großen Propheten davon berichtet, dass Gott hier wirklich fassungslos ist darüber. Und das bringt er zum Ausdruck, indem er, wie gesagt, mehrmals sagt, dass er das niemals verlangt hat, dass er noch nicht einmal daran gedacht hat. Das war eigentlich sogar der Grund, warum er die Menschen, die vorher dort gelebt haben, wo Israel dann zukünftig leben sollte, warum er diese Völker vernichten wollte oder auch vernichtet hat. Das Volk ist vom rechten Weg abgekommen. Es hätte einen zurückgegeben, aber diesen Weg wollte kaum jemand gehen. Die Menschen haben sich von ihrem Schöpfer abgewandt, indem sie das Heft selbst in die Hand genommen haben. Sie haben jede Demut vor ihrem Gott verloren. Sie sind stolz geworden auf das, was sie erreicht haben. Aber wie sieht es denn heute aus in unserer Zeit? Wir schnitzen ja keine Götter mehr. Oder? Wie sieht es denn mit unserer Demut aus? Das uns heute eher skeptisch stimmende Wort Demut lautet im Griechischen niedriggesinnt sein. Solch eine Niedriggesinnung spielte für das Selbstverständnis der Christen in der Anfangszeit eine wirklich herausragende Rolle. Demut war in gewisser Weise Erkennungszeichen für gläubig gewordene Menschen. Demut. Dieses Wort ist heute geradezu eine Karikatur des Christseins geworden. Manche würden vielleicht sogar sagen, so eine Art Sklavengesinnung, eine Haltung der Unterwürfigkeit. Immer schön demütig sein. Für viele, vermutlich auch unter uns, rollt da ein ganzer Film ab. Ein anderes Beispiel, in dem Paulus die notwendige Demut aufgreift, habe ich euch auch mitgebracht aus Philipper 2. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Was Paulus hier schreibt, ist nicht so einfältig, wie man es häufig verstanden hat. Als ob die Hausgenossen Gottes so etwas wie Selbstbewusstsein oder Ich-Stärke gar nicht haben durften. Und damit beschreibe ich vielleicht ein eher trauriges Kapitel der Kirchengeschichte bis in die Neuzeit hinein. Bedürfnisse zurückstellen, sich selbst aufopfern, bis man sich selbst nicht mehr spürt. Und Konflikte dürfen wir auch keine haben. Die kämen wir lieber unter den Teppich. Wer weiß, was da womöglich alles auf den Tisch käme. Und ich glaube, dass ich wirklich weiß, wovon ich hier rede. Aber das hat nichts zu tun mit der Freiheit, von der Peter letzte Woche geredet hat. Und ich glaube, das hat auch nichts zu tun mit dem, was unser Schöpfer sich gedacht hat. Wie kann ich denn jemanden achten, wenn ich vor mir selbst keine Achtung habe? Wie kann ich jemanden schätzen, wenn ich für mich selbst überhaupt nichts übrig habe? Wie kann ich jemanden lieben, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Wie kann ich demütig sein, wenn ich nicht weiß, worauf ich stolz sein kann? Bei der Vorbereitung für heute bin ich auf einen Ausspruch von Augustinus von Hippo gestoßen. Das war ein Kirchenlehrer aus dem 4. und 5. Jahrhundert, ein christlicher Theologe und Philosoph. Er verstand unter Demut eine Gesinnung, mit welcher sich der Mensch als Mensch erkennt. Demut, sagt er, ist eine Gesinnung, in der sich der Mensch als Mensch erkennt. Demütig zu sein bedeutet im Grunde nichts anderes, als sich selbst als Mensch in seiner eigenen Menschlichkeit zu erkennen und das dann auch anzunehmen. Demut ist das Ende der Zwänge, der Selbstidealisierung und zur unrealistischen Selbstrepräsentation nach diesem Muster. Und dieser Gedanke passt heute genauso wenig in die Welt, wie der damals in die Welt gepasst hat. Du musst auf dieser Welt keinem etwas beweisen. Du musst nicht besser sein. Du musst dich aber auch nicht schlechter machen, als du bist. Und so verstanden ist Demut überhaupt kein Sklavenwort, sondern ein Freiheitssymbol. Ich darf und ich soll Mensch sein. Ich darf und ich soll Mensch sein, weil Gott mich so gemacht hat, weil Gott mich so gewollt hat. Ich bin mit voller Absicht Mensch. Ich bin demütig, indem ich mir als Mensch treu bleibe und dem Druck widerstehe, aus mir etwas anderes zu machen oder aus mir etwas anderes machen zu lassen, als das, was ich in Wahrheit bin. In deinem Leben soll Gott Gott sein. In meinem Leben ist Gott Gott. Aber ich bin es nicht. Gott sei Dank. Und ich muss es auch nicht sein. Ich will das auch gar nicht. Demütig zu sein bedeutet anzuerkennen, dass ich nicht alles bewirken kann, sondern auf Gnade, auf Gaben des Lebens angewiesen bin. Sich als Mensch vor der Brandung des Meeres zu erleben, rückt die Maßstäbe dann vielleicht wirklich zurecht. Ich glaube, viele von euch kennen dieses Bild. Wir werden dann eine menschliche Zukunft haben, wenn wir die Demut lernen, uns als Mensch zu begreifen, die auf Gott tatsächlich angewiesen sind. Demütig sein heißt menschlich werden und menschlich handeln. Es bedeutet nicht, den Kopf gesenkt zu halten und auf alle Rechte zu verzichten. Demut bedeutet vielmehr, erhobenen Hauptes und mit geöffneten Augen auf den anderen zugehen. Nur so kann ich auf den anderen schauen. Nur so ist die soziale Aufmerksamkeit möglich, um die es Paulus hier geht. Nochmal die Verse. Sieh nicht auf das eigene, sondern auf das, was dem anderen dient. Demut ist also so etwas wie dienender Mut. Und sie ist dabei das Gegenteil allen Neides, der aus zwanghaftem Sicherheitsdenken herauskommt. Die Demut senkt meine Sinne auf das, was die oder der andere entbehren muss. Ich finde dann keine Antwort auf die Frage, was dem anderen wohl fehlt, wenn ich mich selbst nur noch mit meinen Stärken und Schwächen beschäftige. Im Menschen den Menschen erkennen. In der anderen die, die genauso bedürftig ist wie ich und die gleichzeitig genauso anerkannt ist wie ich. Und ich glaube, das bleibt eine Daueraufgabe für uns, die in unseren Verhältnissen untereinander auszutarieren ist. Die Bindung, die uns verpflichtet, und die Freiheit, in der wir leben dürfen. Die Sorge um die anderen und die Pflege unseres eigenen Lebens auch. Dabei hilft uns aber die Bibel, die selbst ein zwiespältiges Verhältnis zur Demut kennt. Und sie achtet dabei, glaube ich, sehr darauf, wer in welchem Kontext zur Demut aufruft. Sie weiß, dass der Ruf zur Demut durchaus missbraucht werden kann. Sie kennt eine innerliche und eine äußerliche Demut. Eine äußerliche, falsche Demut. Im Kolosserbrief beispielsweise werden Menschen beschrieben, die sich in falscher Demut sehr, sehr gut gefallen und damit den anderen ein schlechtes Gewissen machen wollen. Und in den Briefen an die Gemeinden in Korinth entdecken wir einen eingeschüchterten Apostel Paulus, der durch Hohn und Spott in eine demütige Haltung gezwungen werden soll. Es gibt ihn tatsächlich, den falschen Ruf zur Demut. Wenn die Stärkeren die Schwächeren zur Unterwürfigkeit aufrufen, wenn die Erfolgreichen in dieser Welt die Ausgegrenzten einschüchtern wollen. Glaubwürdig zur Demut aufrufen kann nur, wer sich selbst nicht erhöht und sich nicht über andere erhebt. Als eine der gewaltigsten Botschaften aller Zeiten kennen wir die Bergpredigt. Gott hat durch seinen Sohn so präzise wie nie zuvor offenbart, wie sein Reich funktioniert. Und Jesus hat da auch ganz viel dazu gesagt, zu diesen Themen. Die Menschheitsgeschichte ist geprägt von großen Königreichen, ist geprägt heute von mächtigen Herrschern und intelligenten Köpfen. Die Aussage aber, auf die du in der Berg- und in den weiteren Predigten Jesu im Matthäus-Evangelium stoßen wirst, die geben deutlich zu erkennen, dass Jesus anders ist, dass Jesus vollkommen anders geredet hat. Jesus redet von einem Reich, dessen Prinzipien an vielen Stellen vollkommen paradox sind und allgemeingültige Überzeugungen völlig auf den Kopf stellen. Wer in seinem Reich groß sein will, muss dem anderen dienen. Wer alles gewinnen will, wird am Ende verlieren, und wer alles verliert, wird am Ende gewinnen. In diesem Königreich, von dem Jesus spricht, muss man geben, um zu empfangen. Und die effektivsten Waffen im Kampf sind nicht ein starkes Heer, ein brillanter Verstand oder Muskelkraft, sondern der Geist Gottes und Gottes Liebe. Kurzum, Gottes Reich ist kein menschliches Reich. Das ist wieder so ein paradoxes Prinzip. Gott gibt sein Reich nicht in die Hände derer, die besonders kompetent sind, die wissen, wie es geht oder die genau die richtige Ausbildung haben. Sein Einstiegskriterium ist eine Herzenshaltung der Demut. Demut, das glaube ich ganz fest, also richtig verstandene Demut, ist der Schlüssel zu Gottes Reich. Und dabei müssen wir erkennen, dass wir ohne Gottes Hilfe und Gnade rettungslos verloren sind. Ich war die letzten beiden Wochen unterwegs, um eine doch ziemlich große Klinik in Südhessen zu zertifizieren. Und in einer Pause wurde einer meiner Kollegen angerufen und der kam völlig konsterniert und völlig bestürzt zurück. Außer sich vor Sprachlosigkeit und vor Trauer auch. Der Kollege ist in der Feuerwehr tätig und er erzählte von einem anderen Kollegen, Bär, von einem Mann, gesund, 54 Jahre alt, heute Morgen tot im Bett gelegen. Und ich glaube, wir kennen diese Beispiele alle. Und die gelten auch potenziell für uns, auch wenn wir uns das nicht so gerne zugestehen. Und die gelten tatsächlich auch für diejenigen, die wir lieben. Aber das ist nicht dem Zufall überlassen. Alles hängt einzig und alleine mit dem zusammen, der alles lenkt. Auch in der letzten Woche hat Peter über Vertrauen zu unserem Herrn gesprochen. Ich möchte die Frage nochmal stellen. Vertraust du Jesus? Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht das Wichtigste oder eine der wichtigsten Erkenntnisse im Leben eines Menschen, zu erkennen, dass er ohne Gottes Gnade hoffnungslos verloren ist. Und viele Christen meinen, das gelte vor allem in dem Moment der Bekehrung. Ich glaube aber, dass die Wahrheit jeden einzelnen Tag greift. Wir würden keine einzige Sekunde überleben, wenn seine Gnade uns nicht tragen würde. Und wie lächerlich ist eigentlich doch die Vorstellung, wir könnten aus unserer Kraft heraus eine Gemeinde bauen, tolle Gottesdienste abhalten und die Welt mit dem Evangelium erreichen. Und vielleicht kennt ihr das, mir geht es jedenfalls so, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich in gewissen Lebenssituationen aus eigener Kraft agiere. Und ich bin dann irgendwann immer wieder geflasht von schlechten Nachrichten und ich bastle manchmal tagelang an der Lösung. Bevor ich dann irgendwann merke oder mich dabei ertappe, so möchte ich es vielleicht lieber sagen, und mir klar wird, dass ich mein Problem, was mich so beschäftigt hat, noch nicht ein einziges Mal mit meinem Herrn geteilt habe. Vielleicht kennt ihr das. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Ausdruck von fehlender Demut und von Selbstüberschätzung. Und blöd ist es auch noch. Ich habe das schon tausendmal erlebt, dass mein Gott meine Probleme dann löst, wenn ich sie an ihn abgebe. So oft sind wir der Überzeugung, dass wir uns ja unsere Gaben, dass wir uns auf unsere Gaben, dass wir uns auf unsere Fähigkeiten, unsere Erfahrungen verlassen können. Wir denken, dass wir die Dinge besonders richtig machen müssen. Also wir müssen richtig glauben, damit der Kranke gesund wird. Wir müssen richtig planen, damit im Gottesdienst nichts aus dem Ruder läuft. Korrekt formulieren, damit Gott auch unsere Gebete erhört. Die einen schmeißen jede Programmplanung über den Haufen, weil sie um Himmels Willen nicht traditionell sein wollen, während die anderen auf bewährte Traditionen schwören und sich dann angegriffen fühlen, wenn man die in Frage stellt. Wenn etwas in all den Jahrhunderten Kirchengeschichte der Gemeinde am meisten geschadet hat, dann ist das die Unabhängigkeit von Gott. Ich wiederhole das nochmal. Wenn etwas in all den Jahrhunderten Kirchengeschichte der Gemeinde am meisten geschadet hat, dann ist das die Unabhängigkeit von Gott. Menschen haben begonnen, sich auf ihre Erfahrungen zu verlassen. Anstatt Gott zu suchen, haben sie an ihrer Meinung festgehalten und nach ihren Vorstellungen entschieden. So sind Dienste und Gebäude entstanden, die Gott nie wollte. So sind Spaltungen geschehen, die nicht hätten sein müssen. Und sie sind Leiter vom Weg abgekommen, weil frühere Erfolge und fruchtbringende Gaben sie in eine hochmütige Haltung gebracht haben, nicht mehr arm im Geist zu sein. Und ich glaube, viele haben nicht verstanden, dass es höchst gefährlich ist, wenn man denkt, man würde aus sich heraus sicher stehen. Denn, 1. Korinther 10, Vers 12, denn Stolz führt unweigerlich zum Fall. Wir sind nicht der Töpfer. Unabhängigkeit löst uns aus der innigen Gemeinschaft mit Gott und blendet uns mit einem Vertrauen in unsere eigene Urteilskraft. Auch wenn vieles, was wir tun, scheinbar Frucht bringt und vieles, was wir tun, tatsächlich auch Erfolg hat, heißt das noch lange nicht, dass wir im Willen Gottes leben. Schon mancher Diener Gottes hat sich an dieser Stelle ausgeklinkt, ohne es tatsächlich auch selbst zu merken und fand sich schneller, als er es jemals von sich selber erwartet hätte, in Dingen wie Ehebruch oder Korruption oder in Burnout wieder. Und jetzt vielleicht noch eine wirklich schwierige Botschaft, die aber meiner Ansicht nach stimmt. Ich habe es bei mir mal markiert. Ein alarmierendes Kennzeichen für eine hochmütige und unabhängige Haltung ist es, wenn es uns leicht fällt, andere zu richten und zu beurteilen. Überlegt mir für euch, ob das stimmt. Ein alarmierendes Kennzeichen für eine hochmütige und unabhängige Haltung ist es, wenn es uns leicht fällt, andere zu richten und zu beurteilen. Wenn ich mich in der Position dessen sehe, der offensichtlich stärker, erfahrener und somit überlegener ist, dann ist die Täuschung von Stolz in meinem Leben bereits kräftig am Wirken. Gott wirkt in unserer Schwachheit. Das lesen wir an ganz vielen Stellen der Bibel. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Viele denken, sagen wir es auch manchmal, dass Jesus gekommen ist, um den Schwachen mächtig zu machen. Doch das stimmt nicht. Jesus ist gekommen, um in den Schwachen mächtig zu sein. Ich glaube, dass wir es hier mit einer tiefen biblischen Wahrheit zu tun haben, die in der Vergangenheit durch bestimmte Glaubenslehren oft und ein wenig in Schieflage geraten ist. Immer wieder wurde oder wird die Betonung auf uns selbst gelegt, wer wir in Christus sind, anstatt wer wir in Christus sind, beziehungsweise wer Christus in uns ist. Ich erlebe das manchmal dann, wenn auch darüber gesprochen wird, dass es so vielen Menschen ist, wichtig ist, in den Gottesdienst zu gehen, damit man was mitnimmt. Ist das die Motivation, in den Gottesdienst zu gehen? Damit ich was mitnehme? Oder müsste die Motivation nicht ganz eine andere sein? Es entspricht nach dem Wort Gottes völlig der Wahrheit, dass wir die Fülle Gottes in uns haben. Alles ist möglich. Wir haben Zugang zu aller Weisheit, göttlicher Vollmacht und Stärke. Doch vergessen wir, so geht es mir zumindest, häufiger regelmäßig, woher diese Stärke kommt. Gott möchte unbedingt, dass wir mit Vollmacht ausgestattet sind, um seinen Plan hier auf der Erde umzusetzen. Ohne seine Geisteswirkung wären wir kraftlos. Ich komme langsam zum Ende dieser Predigt. Ich möchte nochmal versuchen, einige Dinge zusammenzufassen, die mir wichtig geworden sind. Und vielleicht ist es doch ein bisschen mehr geworden, als ich an der Stelle bei der Vorbereitung gedacht habe. Und vielleicht ist das eine oder andere für euch dabei, was euch in eurem Leben als Geschöpf unseres Gottes weiterbringt. Und an der Stelle muss ich das nochmal sagen, einen meiner Lieblingssätze, das ist so ein bisschen das Schöne, wenn man hier steht, dann kann man das, was man wirklich wichtig hält, immer nochmal wiederholen, weil das meine tiefe Überzeugung ist, dass Gott uns genauso liebt, wie wir sind. Gott liebt uns genauso, wie wir sind. Er möchte aber auf keinen Fall, dass wir bleiben, wie wir sind. Also, vielleicht ein kleines Fazit oder ein paar Punkte zur Anwendung. Bisschen klein. Ich lese es euch vor. Du bist ein von Gott geschaffener Mensch, nicht mehr. Du bist ein von Gott geschaffener Mensch, nicht mehr. Du bist nicht Gott. Gott sei Dank müssen wir nicht Gott sein. Dazu gehört aber auch, du bist ein von Gott geschaffener Mensch, aber auch nicht weniger. Du bist ein wichtiger Teil, eigentlich der zentrale Teil der Schöpfung unseres Gottes. Und ich glaube, die Kunst ist es, diesen Weg dazwischen zu finden, sich sehr wohl bewusst zu sein, was wir sind. Und da brauchen wir uns nicht klein machen. Gibt so ein tolles Lied, ne? Vergiss es nie, dass du lebst, ist keine eigene Idee. Ja? Gott hat sich dich ausgedacht. Du bist nicht Gott, aber du bist Mensch, du bist ein Geschöpf. Du bist frei, nutze deine Freiheit in der Erkenntnis, dass du Gottes Geschöpf und von ihm abhängig bist. Auch wenn sich das widerspricht, wenn man das vielleicht das erste Mal gehört hat. Du bist frei. Fasse Vertrauen zu deinem Gott. Er liebt dich und er meint es besser mit dir, als du das häufig selbst tust. Habe Hunger nach seinem Eingreifen. Man kann das Reich Gottes nur erleben, wenn man wird wie ein Kind. Wenn wir einsehen, dass wir bedürftig sind und mehr von Gott brauchen, dann ist es ein Zeichen von Demut. Wir sollten nicht leben in einer Art Selbstgefälligkeit. Man hat sich arrangiert mit dem Glaubenslevel, auf dem man sich befindet, und es gibt nicht, und gibt sich nicht die Blöße, hungrig nach Gottes Wegen zu suchen. Aber Matthäus 5, Vers 6, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Gott liebt es, wenn wir zufrieden und dankbar mit dem sind, was er uns bereits geschenkt hat. Das schließt aber überhaupt gar nicht aus, dass wir gleichzeitig Sehnsucht haben dürfen nach mehr von seiner allmächtigen Gegenwart und in unserem Alltagsleben. Nächster Punkt, ich habe es mal überschrieben mit ein Leben mit Fasten und Gebet, wobei ich mehr Erfahrung mit Gebet habe als mit Fasten. Vielleicht auch mal drüber nachdenken. Aber beim Fasten, ebenso wie bei den Gebetszeiten, da geht es ja darum, dass ich mich freiwillig sozusagen in eine Position der Schwachheit vor Gott begebe, in der ich völlig und ausschließlich auf sein Wirken angewiesen bin. Ich bin davon überzeugt, dass viele Christen deshalb keine Lust auf Gebet haben, weil sie sich in der Vergangenheit so sehr verkrampft haben. Wie wild haben sie aus eigener Kraft mit den Flügeln gerudert und versucht, sich zu zwingen, einen bestimmten Bibelleseplan zu erfüllen, also einen Haken zu setzen. Habe ich heute schon Bibel gelesen? Verpflichtung. Die Wahrheit ist, ohne ihn kommen wir nirgendwo hin. Egal, wie viel Bibelwissen wir angesammelt haben und egal, wie groß unsere Erfahrung auch zu sein scheint, wenn wir vor Gott erscheinen, sind wir jedes einzelne Mal wieder von Neuem unfähig und müssen vertrauensvoll seine Hilfe erwarten. Ich habe noch einen Punkt mitgebracht, sorglos spenden. Bringe ich auch immer mal gern wieder, weil ich das auch für ein wichtiges Thema halte und auch zu dem passt, glaube ich, was ich heute Morgen gesagt habe. Sich um die anderen kümmern. Ja? Zufrieden sein mit dem, was man hat. Was Gott dir schenkt. In dieser Lebenssituation, in der du dich heute befindest. Wie die morgen ist, weiß man nicht. Aber wenn ich Vertrauen zu meinem Gott habe, kann einem das auch heute egal sein. Der Weg nach oben führt zuerst nach unten. Jesus fordert seine Nachfolger unermüdlich dazu auf, seinen Nächsten in kompromissloser Liebe zu begegnen, nicht zu richten oder schlecht voneinander zu reden und seinem Beispiel zu folgen, den anderen die Füße zu waschen. Gott duldet keinen Kampf um Positionen in seinem Reich. Wer meint, er müsse sich einen Ehrenplatz ergattern, der wird am Ende, nach Gottes Logik, ganz hinten landen. Du brauchst keine Angst davor zu haben, den Zug deiner Berufung zu verpassen. Solange du Gott von Herzen dienst, wird er sich um alles Nötige kümmern. Es geht um deine Bereitschaft dazu, dich auch darauf einzulassen. Und dazu, letzten zwei Punkte, ist es auch noch wichtig, loslassen zu können und zu vergeben. Über Loslassen könnte man viel reden. Hier habe ich es extra in Zusammenhang mit Vergeben. Vergeben und vergessen. Wir sind alle schuldige Menschen. Und welchen Level in Schuld wir haben, das werden wir nicht beurteilen können. Uns ist vergeben. Wenn wir zu Jesus kommen, ist uns vergeben. Und tatsächlich auch vergessen. Aber das ist auch eine Forderung, die wir uns untereinander gegenüber haben. Vergeben wir einander. Wir werden in unserem Leben, ob wir das gerne haben wollen oder nicht, Prüfungen haben. Oder man kann dazu auch sagen, Lebensabschnitte, die nicht so toll sind. Oder ganz, ganz schlimm sind. Die eigentlich so dem exakten Gegenteil von dem entsprechen, was Gott uns verheißen hat. Ihr kennt bestimmt solche Wüstenzeiten. Manchmal kommt bei uns die Frage auf, warum Gott uns sowas zumutet. Ich persönlich glaube, dass viele meiner Schwierigkeiten in meinem Leben von meinen eigenen armen Entscheidungen herrühren. Ich glaube, hätte ich alle Lektionen in der Wüste gelernt und vielleicht auch gelernt, gehorsam zu reagieren, müsste ich manchmal keine Endlosschleife drehen. Gott hatte nie auf dem Plan, dass das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste herumwanderte. Das war so nicht geplant. Dass es so lange gedauert hat, Das war ihr eigenes Verschulden. Anstatt Gott anzuklagen und zu jammern, möchte ich in jeder Prüfung meines Lebens hören, was mir Gott damit sagen will. Die Botschaft Jesu über das Reich Gottes ist tatsächlich revolutionär. Alles in unserem Leben ändert sich, wenn wir seine Wege gehen und uns nicht auf unseren Verstand verlassen, steht in Sprüche 3, Vers 11. Mich fordert das jeden Tag raus. In diesem Sinn, wie ich das heute gesagt habe, demütig zu sein gegenüber meinem Herrn. Und ich glaube, dass das für uns alle herausfordernd ist, wenn wir uns darauf einlassen, sich dieser Botschaft vom Reich Gottes auszusetzen. Begegne dem Herrn in deiner Schwachheit, erkenne deine Hilflosigkeit und werde froh, abhängig zu sein von seinem Eingreifen. Denn Gottes Verheißung steht fest. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere dazugegeben werden. Amen.